Galaterbrief Kapitel 1. Paulus war auf seiner ersten Missionsreise in der römischen Provinz Galatien unterwegs und hat dort den Menschen von Jesus erzählt. Und einige Menschen haben Jesus angenommen und sie haben Gemeinden gegründet, neue. Und was der Paulus verkündigt hat, war: Hey, du bist ein Sünder, aber Jesus hat deine Sünden am Kreuz getragen. Und wenn du das für dich persönlich annimmst, dann kannst du Beziehung mit Gott haben. So einfach ist es. Einfach durch Jesus, was er getan hat. Und du musst nichts zusätzlich tun, um dich zu Gott hinzuarbeiten. Und nachher sind Gesetzliche reingekommen, von jüdischen Hintergrund, und die haben gesagt: Leute, so einfach ist es nicht. Jesus ist gut und schön, glaubt an Jesus, aber ihr müsst auch noch die jüdischen Traditionen halten. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Du musst zuerst ein Jude werden und dann kannst du gerettet sein. Dann kannst du Beziehung mit Gott haben. Also die Frage hier war: Wie kommt ein Mensch in Beziehung mit Gott? Oder wie kann ein Mensch erlöst sein? Wie kann ein Mensch seine Sünden loswerden letztendlich? Reicht es, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, wenn wir das für uns annehmen im Glauben? Oder muss ich noch zusätzlich was tun, meine Schuld abarbeiten oder mich irgendwie zu Gott hinarbeiten? Das war die Frage, worum es hier ging. Paulus hatte letztes Mal gesagt, in den ersten 10 Versen, es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur eine gute Nachricht. Und es ist, dass Jesus all unsere Sünden getragen hat. Dass wir frei sein können, dass wir volle Vergebung haben können von Gott. Und angenommen sind, dass wir nichts zusätzlich tun müssen. Alles andere ist eine schlechte Nachricht. Weil wir uns hinarbeiten müssen zu ihm und wir es aus eigener Kraft sowieso nie schaffen. Und Paulus hat gesagt, wenn irgendjemand was anderes als das Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Fahre zur Hölle. Im heutigen Deutsch. Diese falschen Lehrer haben falsche Anschuldigungen vorgebracht über den Paulus. Sie haben gesagt, der Paulus ist kein Apostel. Der ist nicht ausgesandt von den Aposteln. Der Paulus hat Menschenfurcht, deswegen predigt er nicht die ganze Wahrheit, sondern lasst den Teil weg, der unangenehm ist, nämlich, dass wir das Gesetz halten müssen, dass wir uns beschneiden lassen müssen und all diese Traditionen wahren müssen. Und sie haben ihm gesagt, er predigt sein eigenes Evangelium, das hat er selbst geschnitzt. Das ist von Menschen, das ist nicht das Evangelium, was von Gott ist. Das Gesetz ist offensichtlich von Gott gekommen, haben die Juden gesagt. Klar, Gott hat es dem Mose auf dem Berg Sinai gegeben, das war offensichtlich, aber was hier der Apostel Paulus predigt, das ist selber geschnitzt. Das ist nicht von Gott, sondern von Menschen. Deswegen sagt Paulus hier im Vers 11, ich teile euch aber mit, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Sagt, ich habe mein Evangelium, das ich verkündige, nicht von Menschen, sondern ich habe es direkt von Jesus, durch Offenbarung. Das Evangelium, was ich verkündige, ist Gottes Weg zur Erlösung, Gottes Weg zur Gemeinschaft mit ihm, nicht von Menschen erfunden. Apostel Petrus bestätigt das später in seinem Brief, wo er sagt, dass alles, was der Paulus geschrieben hat, das, was er verkündigt hat, Gottes Wort ist. Im 2. Petrusbrief im Kapitel 3, Verse 15 und 16 schreibt er: Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit auch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen ist einiges schwer zu verstehen. Paulus war ein Intellektueller. Was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Er sagt hier, das, was der Paulus schreibt, wie auch die übrigen Schriften, wie auch den Rest von Gottes Wort. Also stell das Gottes Wort gleich. Paulus wird jetzt argumentieren von seinem eigenen Hintergrund, von seiner eigenen Erfahrung. In Vers 13. Er sagt, denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Paulus war der Radikalste. War mehr als diese falschen Lehrer radikal für das Gesetz. Paulus war ein Rabbi, Paulus war ein Pharisäer, das war die strengste Sekte der jüdischen Religion, die bis ins kleinste Detail das Gesetz halten wollten und sich Bände von eigenen kleinen Vorschriften noch gemacht haben, was es heißt, das Gesetz zu halten. Du durftest am Sabbat nicht mehr als so und so viele Schritte gehen und so weiter und so fort. Viele kleine Regeln. Und die Pharisäer waren hingegeben, diese Regeln bis ins ganze Detail zu halten. Das war der Zweck ihres Lebens. Und Paulus war auch ein Mitglied des Hohen Rates, des obersten Gremiums der Juden. Und natürlich war er ein Verfolger der Christen. Philipper 3, 4 bis 6 schreibt der Paulus über sich selbst, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch, also auf sich selbst vertrauen zu können, nicht noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Sagt, hey, ich habe das Gesetz besser gehalten als irgendjemand anderer. Ich fast perfekt, untadelig nach dem Gesetz. Sein Argument hier ist natürlich, Leute, ihr kennt meine Vergangenheit. Ich hätte mir dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus nie aus meinen Fingern gezogen. Ich wäre nie, das wäre das Letzte, worauf ich von mir ausgekommen wäre. Na, was passiert ist, ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet. Und der hat mir sein Evangelium offenbart. Vers 15, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, trug ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich war von Mutterleib auserwählt und berufen, um Jesus unter den Heiden zu verkündigen. Das Evangelium ist Jesus. Das Evangelium ist eine Person, die gute Nachricht. Jesus. Und was er für uns getan hat. Gott hat mich von Mutterleib an auserwählt, sagt Paulus. Weißt du, dass Gott dich auserwählt hat von Mutterleib an? Dass Gott dich wollte und dass er dich berufen hat, ihm zu folgen, ihm zu lieben, ihm zu dienen. Und wir können auch zurückschauen auf unser Leben und sehen, wie Gott gewirkt hat, wie Gott uns zu sich gezogen hat, wie Gott uns zurüstet und vorbereitet. Wir sehen seinen Plan. Oft, wenn wir in verschiedenen Situationen drinnen sind, sehen wir nicht, warum. Oder verstehen Gott nicht. Aber wenn wir zurückschauen, sehen wir oft, wie Gott am Wirken. Und Epheser 2,10 sagt uns, dass Gott uns vorbereitet für Werke, die er für uns hat. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Und er rüstet uns zu. Und oft sehen wir das erst, wenn wir zurückschauen. Sehen wir, ah, das macht Sinn. Gott wirkt in meinem Leben. Und was für ein Vorrecht ist es, dass Gott uns auserwählt hat und uns berufen hat. Und es war Gnade, wie der Paulus hier schreibt. Durch seine Gnade hat er mich berufen. Es war nicht irgendwas in uns, was wir verdient haben oder was wir geleistet hätten. Gott hat nicht runtergeschaut und gesagt, ich werde dich auserwählen, weil du bist so unwahrscheinlich geistlich und du bist so unwahrscheinlich begabt. Deswegen brauche ich dich. Nein, es war Gnade. Gott hat gesagt, ich liebe dich. Und ich liebe meinen Sohn Jesus. Und ich wünsche mit dir in Gemeinschaft zu leben. Und ich möchte in dir wirken und mit dir zusammenarbeiten. Und ich will dich gebrauchen. Alles Gnade, nicht weil wir es verdient haben. Gnade ist unverdient. Ein unverdientes Geschenk. Jemand behandelt mich so, wie ich es nicht verdiene. Gerechtigkeit ist, ich bekomme das, was ich verdiene. Barmherzigkeit, ich bekomme nicht das, was ich verdiene, und Gnade ist, ich bekomme das, was ich nicht verdiene. Wenn ich da Anne eine Watschen runterhau und die Anne haut zurück, dann war es gerecht. Das habe ich verdient. Wenn die Anne sagt, ah, ich bin barmherzig, ich hau nicht zurück, dann kriege ich was nicht, was ich verdient hätte. Aber Gnade ist noch mehr. Das ist, ich hau der Anne eine Watschen runter und sie ladet mich auf ein Eis ein. Ich kriege was, was ich nicht verdient habe. Das ist, was Gott uns schenkt. So handelt Gott mit uns. Paulus sagt in Vers 16, als es ihm gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ich mag das, in mir. Es geht nicht um äußere Rituale, um äußere Religion, um, weiß ich nicht, irgendwas zu produzieren oder irgendwas zu vollbringen, sondern es ist innerlich. Gott offenbart sich uns, Gott nimmt in uns Wohnung, wenn wir ihn einladen, und er wirkt in uns und er wirkt durch uns, und Gott will seinen Sohn in uns offenbaren, dass die Menschen Jesus in uns sehen. Dass er will uns zu einem Zeugnis machen für alle, die uns sehen. Und er sagt, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Also wieder, ich habe, nachdem ich Jesus begegnet bin, bin ich nicht gleich zu Menschen gelaufen. Da habe ich mit denen unterredet. Vers 17. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren. Paulus sagt, ich bin auch ein Apostel. Zu denen, die vor mir Apostel waren. Sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Nachdem Paulus sich bekehrt hat, ist er zuerst mal 3 Jahre lang nach Arabien gegangen, in die Wüste. Wahrscheinlich irgendwo in das Gebiet von Sinai, wo Mose das Gesetz gegeben hat, oder Gott das Gesetz gegeben hat. Und Paulus war ein Experte im Alten Testament. Ich glaube, wenig Menschen auf der Welt, in der ganzen Geschichte, haben das Alte Testament, die Bibel, so gut gekannt wie der Paulus. Und während diesen 3 Jahren hat Jesus den Paulus gelehrt, ihm die Augen geöffnet. All diese Bilder im Alten Testament, all die Opfer, all die Gesetze, all die Geschichten, diese großen Bilder, wo Abraham seinen Sohn opfert und so weiter, alles weist auf Jesus hin. Und Gott oder Jesus hat ihm Paulus neues Verständnis geschenkt, eine neue Offenbarung. Eine neue Offenbarung von sich selbst. Wo hat er das getan? In der Wüste. Vielleicht bist du in der Wüste heute Abend oder in einer trockenen Zeit. Vielleicht fühlst du dich verlassen oder isoliert, einsam vielleicht. Vielleicht hat Gott dich dorthin geführt oder das zugelassen, weil er dir eine neue Offenbarung schenken will von sich selbst. Weil er sich dir in größerer und tieferer Weise offenbaren will, dass du ihn besser kennst. Es ist wichtig, wenn wir in so Zeiten sind, dass wir uns nicht selber leid tun oder jammern, sondern schau auf Jesus. Und bet ihn an, vertrau ihm, komm nah zu ihm. Und entspann dich, ruh dich aus in seinem liebenden Arm. Und lehn dich zurück und schau, was er tun wird. Er wird sich dir auf neue Art offenbaren. Du wirst ihn erfahren, wie du ihn sonst nie erfahren würdest, wenn du nicht in dieser Zeit wärst. Nach 3 Jahren in Arabien ist da Paulus wieder zurück nach Damaskus. Es ist gut, dass wir vorher die Apostelgeschichte studiert haben. Wir wissen, was passiert ist in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel. Paulus ist zurück nach Damaskus und hat dort begonnen, mit den Juden zu diskutieren. Hat ihnen bewiesen aus dem Alten Testament, dass Jesus der Messias ist, der verheißene Retter. Und die Juden wollten ihn umbringen. Und die anderen Jünger haben ihn in einem Korb die Stadtmauer hinuntergelassen. Und Paulus musste fliehen aus Damaskus. Vers 18 darauf, nach 3 Jahren ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, das ist der Petrus, kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Keinem anderen der Apostel aber sah ich außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Nur den Petrus und den Jakobus getroffen. Die anderen Jünger hatten Angst vor Paulus. Wir wissen es aus der Apostelgeschichte. Und wir können ihnen das wirklich nicht vorwerfen. Es wäre wie wenn Hitler in eine Synagoge gegangen wäre. Paulus bei den Jüngern, der Verfolger der Gemeinde. Aber der Barnabas hat ihn dann zu den Aposteln gebracht und er hatte offensichtlich Gemeinschaft mit Petrus und mit Jakobus, bevor auch dort mit den Hellenisten, mit den Juden zu streiten begonnen hat. Dann haben ihn die Jünger fortgeschickt, also Jerusalem, weil ihn die Juden umbringen wollten. Und Paulus ist nach Hause, nach Tarsus, das war in Zilizien gegangen. Vers 21, darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien nach Hause. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Und er sagt, preis dem Herrn, Gott hat ein Wunder getan. Der Saulus, der Verfolger, hat sich bekehrt. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Vielleicht gibt es eine Person in deinem Leben, für die du schon jahrelang betest und denkst, ach, ich weiß nicht, ob es da je noch Hoffnung gibt, ob Gott da durchbrechen kann. Kann irgendwer ein härterer Knochen sein als der Paulus? Ich glaube nicht. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gib nicht auf, sei nicht entmutigt. Gott kann Wunder tun. Die nächsten 10 Jahre oder so, oder länger, je nachdem, ob die 3 Jahre, von denen er spricht, der in Arabien war, ob die 14 Jahre, von denen er später redet, ob die gerechnet waren ab seiner Bekehrung oder nachdem er von Arabien zurückgekommen ist, nach diesen 3 Jahren. Die nächsten 10 Jahre oder so, ungefähr, ist er in der Versenkung verschwunden. Er war einfach zu Hause in Tarsus, hat Zelte gemacht, ist in seiner Beziehung mit dem Herrn gewachsen, in Stille. Und dann, wir wissen, was passiert ist in Antiochien, in Syrien, ist Erweckung ausgebrochen. Und Barnabas ist von Jerusalem nach Antiochien gekommen und hat gesehen, was der Herr da tut. Und er hat sich erinnert an den Paulus, hat den Paulus zurückgeholt. Und sie haben dort gemeinsam dem Herrn gedient in Antiochien. Kapitel 2, Vers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen werde. Sagt, nach 14 Jahren zog ich hinauf. Gott hat mir dieses Evangelium unabhängig von den anderen Aposteln gegeben. Ich habe es unabhängig von ihnen verkündigt. Aber dann nach 14 Jahren bin ich wieder hinauf nach Jerusalem, einer Offenbarung zufolge. Und dann habe ich ihnen das Evangelium vorgelegt, das ich verkündigt habe. Es war ein besonderes Treffen mit den Aposteln. Und es gibt geteilte Meinungen, wann das stattgefunden hat. Ich persönlich glaube, dass das in der Apostelgeschichte 11 im Vers 30 war, wo der Prophet Agabus gekommen ist und eine Hungersnot prophezeit hat. Und die Gemeinde in Antiochien hat dann gesammelt für die armen Geschwister in Judäa, in Jerusalem. Und Paulus ist mit Barnabas hinuntergegangen, um denen diese Liebesgabe zu bringen. Ich persönlich glaube, dass das dieses Treffen ist, von dem der Paulus berichtet. Andere glauben, dass es Apostelgeschichte 15 ist, das Apostelkonzil, wo sie über dieses Thema geredet haben. Müssen die Heiden das Gesetz halten? Müssen sie Juden werden, um gerettet zu werden? Aber ich glaube, der Brief wäre klarer gewesen. Der Galaterbrief, wenn das nach diesem Konzil gewesen wäre, wo sie schon diese Briefe an die Heiden ausgeschickt haben. Paulus hat gezeigt, dass das Evangelium von der Gnade Gottes direkt von Gott gekommen ist und nicht von Menschen. Er hat gezeigt, dass Gott ihn zum Apostel berufen hat und dass er unabhängig von den Aposteln in Jerusalem das Evangelium verkündigt hat. Jetzt wird er zeigen, dass die Apostel mit ihm übereingestimmt haben. Es gab keine Spaltung in der frühen Gemeinde, es gab Einheit unter den Aposteln, was diese gute Nachricht ist. Und es ist, Jesus hat alles für dich bezahlt. Du musst es nur annehmen. Du musst sonst nichts dazu tun. Auf Gnade, aus Glauben allein, wegen dem, was Jesus getan hat. Nicht Jesus und noch etwas anderes. In Vers 3 schreibt er hier aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Gott sei Dank für den Paulus. Paulus hat sein Problem mit diesen Gesetzlichen thematisiert. Und die Apostel haben niemanden beeinflusst, sich beschneiden zu lassen, nicht mal den Titus, der ein Heide war. Das war kein Thema für sie. Sie, diese Gesetzesgeilen, die dem Paulus nachgefolgt sind, die haben sich immer als Gesandte von den Aposteln in Jerusalem ausgegeben. Und gesagt, wir kommen von den Aposteln. Aber Paulus schreibt hier, das waren falsche Brüder. Das war nicht richtig. Das waren falsche Brüder. Und was haben sie getan? Sie haben unsere Freiheit belauert. In Jesus, in Christus sind wir die freiesten Menschen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, alles ist mir erlaubt. 1. Korinther 6. Wie frei kann ein Mensch noch werden? Alles ist mir erlaubt. Wir sind die freiesten Menschen. Alles ist uns erlaubt. Aber Paulus schreibt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht beherrschen lassen. Ich bin frei in Christus. Du bist frei in Christus. Alles ist uns erlaubt. Aber nicht alles ist sinnvoll zu tun. Wir haben die Freiheit, Nein zu sagen, als Kinder Gottes. Das ist das Gute dran. Das ist die Freiheit, die wir haben. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir müssen uns nicht mehr selbst zerstören. Ja, ich habe die Freiheit, dumme Entscheidungen zu treffen, die für mich negative Konsequenzen nach mich ziehen. Jesus hat für meine Sünde bezahlt. Gott wird mir das nicht entgegenhalten. Ich werde gerettet sein. Gott wird mir vergeben. Es wird nicht den Zorn Gottes nach sich ziehen. Ich werde mich nicht von ihm trennen. Aber ich muss es nicht mehr tun. Und es ist wichtig, das zu sehen. Wenn ich missbaue, wenn ich schlechte Entscheidungen treffe, wenn ich sündig und es hat negative Konsequenzen, ist das nicht, weil Gott mir nachrennt und mich bestraft dafür. Nein, Jesus hat meine Sünde getragen. Es ist vergeben, es ist vergessen. Es sind einfach die schlechten Konsequenzen, die negativen Konsequenzen, die meine Entscheidung nach sich ziehen. Ich tue mir selber weh. Nicht, weil Gott zornig ist. Aber wir sind frei. Wir müssen nicht mehr tun, was uns schadet. Ich muss mich nicht mehr von irgendwelchen Süchten oder Selbstsucht oder Gruppendruck beherrschen lassen. Bevor Jesus uns errettet hat, bevor der Heilige Geist in uns gekommen ist, hatten wir keine Wahl. Aber jetzt haben wir den Heiligen Geist, dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, sagt unser Epheserbrief. Kapitel, ich glaube 1. 1 oder 2. Damals hatten wir keine Wahl. Und das ist die Menschen in der Welt, die sind unfrei. Die sind gebunden, die haben keine Hoffnung oder keinen Sinn oder keine Kraft, um gegen ihre eigenen, ihre selbstsüchtigen Begierden zu leben, keine Kraft, um Nein zu sagen oder auszusteigen, aufzuhören, sich selbst zu zerstören. Selbst wenn sie wollten, die hatten keine andere Wahl. Aber wir haben die und das ist wirklich die Freiheit, die wir haben. Die Freiheit, Nein zu sagen. Frei von dieser Sklaverei der Sünde, von der Macht der Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen. Paulus sagt, was haben diese Gesetzeslehrer getan? Sie haben unsere Freiheit belauert. Die Heiden haben in Sünde gelebt, waren gebunden, waren unglücklich. Selbstsucht und Dann haben sie Jesus getroffen. Und Jesus hat sie frei gemacht. Jesus hat sie erlöst. Jesus hat ihnen vergeben. Sie waren frei von dieser Sklaverei, wirklich ihrer eigenen Schuld. Sie waren begeistert über diese Freiheit. Die haben Jesus geliebt. Jesus, wir sind frei. Danke, Herr. Haben den Herrn gepriesen, waren glücklich. Und dann sind diese Gesetzlichen gekommen und haben gesagt, Leute, ihr habt zu viel Spaß. Ich meine, wirklich. Wenn ihr geistlich sein wollt, diese Gesetzlichen haben diese Wettbewerbe. Wer ist heiliger als der andere? Sie haben diese vielen kleinen Regeln, haben sich selbst eine Last auferlegt, selbst Maßstäbe gesetzt für Heiligkeit. Es waren Regeln, die noch weit über das Gesetz des Mose hinausgegangen sind, weit über das Alte Testament. Ich habe erwähnt, bis ins ganze Detail geregelt, wie viele Schritte du gehen darfst am Sabbat und so weiter. Und es ist heute noch nicht anders. Die Pharisäer gibt es heute noch. Ich weiß nicht, ob euch den Zeitungsartikel schon mal vorgelesen, aber der ist so klassisch. Ein Zeitungsartikel habe ich ausgeschnitten aus der Rheinpfalz vom 12.01.98. Da wird berichtet, Obadia Josef, Rabbiner und geistiger Mentor der einflussreichen Schaßpartei in Israel, hat in einem neuen Erlass das Nasebohren am heiligen jüdischen Sabbat verboten. Josefs Entscheid war in einer Predigt von ihm enthalten, die Samstagabend in Israel und in der jüdischen Welt über Satellit verbreitet wurde. Laut Josef verletzt das Nasebohren strenge Sabbatgesetze, weil dabei versehentlich dünne Haare aus den Nasenlöchern herausgerissen werden könnten. Dadurch würde gegen das Sabbatverbot verstoßen, sich in irgendeiner Weise die Haare zu schneiden. Gibt es noch heute die Gesetzlichen? Das Traurige ist, es gibt sie auch unter den Christen. Wir, die zur Freiheit berufen sind. Denn Jesus sagt, alles ist uns erlaubt. Und wir haben diese kleinen Regeln. Wir sagen, wenn du wirklich geistig sein willst, du bist ein Mann, dann darfst du keine langen Haare haben. Oder wenn du eine Frau bist, dann zumindest keine Hosen tragen oder nicht so viel Schmuck. Und sowieso, ich meine, Schlagzeug in der Gemeinde, ja, es ist vom Teufel. Oder wenn du rauchst oder ein Glas Wein trinkst oder gar tanzen gehst, es ist nicht geistlich. Dann kann Gott dich nicht segnen. Manche Leute sind auf dem Vegetarier-Trip. Wir Vegetarier, oder was immer wir essen, wir sind geistlicher als die anderen. Vielleicht haben sie Visionen, weil sie nicht genug Nährstoffe zu sich nehmen. Und überhaupt, wir dürfen, also wenn ihr wirklich geistig sein wollt, dann dürft ihr nicht lachen im Gottesdienst. Ich meine, wirklich, nicht lachen. Pip. Und nicht die Hände heben. Und ich meine, wie du interessierst dich für Politik oder liest die Zeitung, ist sowieso vorbei dann. Diese ganzen kleinen Maßstäbchen, was wir nicht tun dürfen oder was wir tun müssen, um geistlich zu sein, müsst mindestens 2 Seiten in der Bibel lesen, jeden Tag. Sonst kann Gott euch nicht segnen. Wirklich. Oder wir machen Wettbewerbe, wer mehr Menschen in die Gemeinde bringen kann. Kriegt ein Sternchen. Das sind die Geistlichen. Oder wer länger auf der Straße evangelisiert. Oder wer höher springt im Gottesdienst. Oder was immer es ist. Dumme kleine Regeln lassen, die wir anderen Menschen auflegen. Noch wir Christen, oder manche Christen legen uns selbst Regeln auf, die weit über Gottes Wort hinausgehen. Es ist gut, was Gott uns sagt. Und Gott, es ist gut, uns dran zu halten. Weil, wie gesagt, wenn wir uns nicht dran halten, dann tun wir uns selber weh und Gott will uns bewahren davor. Aber nicht diese dummen kleinen Regeln. Wir haben diese Regeln, die weit darüber hinausgehen. Und was passiert? Die Leute, die die Regeln aufstellen, die können sich selbst nicht halten. Sind zu schwer. Dann werden sie frustriert und werden sauer und verbittert und belastet von den Lasten, die sie sich selber aufgelegt haben. Und dann kommt diese Schwere und diese Depression. Ich weiß nicht, ob ihr schon jemals in gesetzlichen Gemeinden wart. Es ist je schwerer, desto geistlicher. Und wir alle wissen, keiner ist gern allein, wenn er leidet. Deswegen gehen sie herum und versuchen anderen Leuten ihren Trip aufzuerlegen. Sagen, hey, wenn ich leiden muss, dann sollen die anderen wenigstens auch leiden. Und sie werden eifersüchtig, wie der Paulus hier sagt, eifersüchtig auf unsere Freiheit und haben die Freiheit belauert. Sie machen dann ihren eigenen Trip, ihre eigenen Regeln zum Maßstab für Heiligkeit. Und sagen, hey, wenn du wirklich in Beziehung mit Gott sein willst, wenn du Gott wirklich nahe sein willst, dann musst du auch meine Regeln halten. Und dann gehen sie rum und zeigen, wie geistig sie sind. Und leider wie zu diesen Zeiten von Paulus. Es gibt dann die neu bekehrten Christen, die gerade Jesus getroffen haben, die begeistert sind von ihm, verliebt in ihn, begeistert über die Freiheit, dass sie endlich frei sind. Freude und Feuer für den Herrn. Und das Erste, was manche Christen tun, ist, sie legen ihnen neue Regeln auf. Menschliche Regeln, so Schuldtrips. In Richtung, hey, wenn du das nicht tust, was ich dir sage, dann bist du kein guter Christ. Und dann ist Gott irgendwie ein bisschen böse auf dich. Und kann ich keinesfalls so segnen, wie er mich segnet. Wir können sagen, okay, wenn das Segen ist, dann will ich den nicht. Und die jungen Christen, die lieben Jesus. Die wollen ihm gefallen. Und sie wissen es nicht besser und lassen sich unter diese neue Knechtschaft bringen. Sie sind gerade befreit worden von ihrer Lasten, von ihrem alten Leben ohne Jesus, von dieser Schuld und dieser Sünde, die sie niedergedrückt hat, diese Gebundenheit. Und kaum sind sie frei, legen ihnen neue Dinge auf. Das ist, was die Gesetzlichen getan haben hier. Und deswegen war der Paulus so aufgebracht. Weil Paulus kannte das. Paulus kannte dieses gesetzliche Leben. Er war ein Pharisäer von Pharisäern. Er wusste, wie das ist. Er kannte diese Gesetzlichkeit, diese Selbstgerechtigkeit. Und Paulus hat gesagt, ich achte das alles für einen Haufen Dreck. Im Gegensatz zu dem, was Jesus getan hat. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir Menschen nicht Dinge auferlegen, die nicht von Gott sind. Das kann auch aus gut gemeinter Sorge sein, weil wir andere beschützen wollen oder nicht wollen, dass sie Fehler machen. Aber trotzdem können wir ihnen Lasten auflegen, die nicht vom Herrn sind. Und wir wollen junge Christen beschützen. Und wir sagen ihnen, hey, ist gut, vertraue auf Jesus, aber das sind noch ein paar andere Regeln, die mir geholfen haben in meiner Beziehung zum Herrn. Und das kann sein, dass der Herr zu deinem Herzen gesprochen hat, wie du dich bekehrt hast. Dass er gesagt hat, schneide die Haare ab, weil sie ein Zeichen sind für deinen Stolz und weil du stolz bist drauf. Oder falsche Motivation, oder vielleicht hat der Herr gesagt, wirf deine Schallplatten weg, weil mich deine Musik von mir abhält und du wirklich perverse Dinge anhörst oder so. Vielleicht hat Gott es zu dir gesagt und das ist gut so. Und tu das, wenn Gott dir das sagt. Aber nimm es nicht und mach es zum Maßstab für alle anderen und sag, weil mir das geholfen hat, darfst du das auch nicht tun oder musst du auch das tun, was ich gemacht habe und alle Schallplatten wegschmeißen oder so. Wir denken so oft, dass wir alles besser wissen als die anderen. Dass wir am besten wissen, was gut für die anderen ist. Wir legen ihnen Lasten auf. Das ist nicht unbedingt, was Gott für uns hat. Der neue Bund ist was sehr Persönliches, Beziehung mit ihm. Hebräerbrief, Kapitel 8, Verse 10 und 11. Sagt Gott, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. Und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. sehr persönlich. Es geht um persönliche Beziehung zu Jesus. Und Gott handelt sehr individuell mit jedem von uns. Und Gott kann sehr wohl zu unserem Herzen sprechen und uns diese Dinge zeigen, die er von uns persönlich will vielleicht. Vielleicht gibt es Dinge in meinem Leben, die ich aufgeben soll. Oder Dinge, die mir helfen. Und Gott wird mir das persönlich zeigen. Aber es ist immer die Versuchung da, dass wir den Heiligen Geist spielen wollen im Leben von anderen Menschen. Und ja, es gibt Prinzipien in Gottes Wort. Ich sage nicht, dass wir nichts weitergeben können. Na, wir haben Prinzipien in Gottes Wort und wir sollen die weiter erzählen. Das ist mal Jüngerschaft oder zur Erziehung gehört es dazu, wenn es um Kinder geht. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir dem nichts hinzufügen, dass wir nicht eigene Regeln zwischen andere Personen und Gott stellen. Und das kann passieren. Dass vielleicht ein junger Christ glaubt, er kann nicht so gut zu Gott kommen, so wie er ist. Weil er deine Regeln nicht gehalten hat. Und das ist eine traurige Sache. Wir bauen eine neue Mauer auf zwischen anderen Personen und Gott. Das sollen wir nicht tun. Wir wollen ja nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich losspringen, sondern Gott Raum geben zum Wirken. Menschen verändern sich nicht über Nacht. Wir werden nicht über Nacht perfekt. Großes Geheimnis, du auch nicht. Gott ist in unserem aller Leben am Wirken. Und er ist sehr gnädig und er ist sehr geduldig. Und wir brauchen auch diese Geduld und diese Gnade miteinander. Das Beste, was wir für Menschen tun können, ist, sie auf Jesus hinweisen. Einfach in Jesus verliebt sein. Und ja, ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht gut, Anne? Lass mich dir erzählen, was er in meinem Leben getan hat. Letzte Woche. Und wie er mir geholfen hat. Und lass mich für dich beten. Gehen wir gemeinsam zu ihm. Menschen brauchen nicht uns und unsere kleinen dummen Regeln, sondern die Menschen brauchen Jesus. Einfach verliebt in Jesus sein. Wenn wir verliebt sind in Jesus, dann kümmert Gott sich um den Rest. Dann wird er uns von innen heraus verändern. Nicht durch äußerliche Gesetzlichkeit, das ist nicht, was Gott will. Irgendwelche Regeln einhalten. Sondern er will eine Liebesbeziehung. Wenn du jemand sein willst, der andere Menschen beeinflussen will, in seinem Leben mit Jesus oder der andere helfen will, in der Beziehung mit Gott zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Das Beste, was du tun kannst, ist, liebe Jesus. Mach das zu deiner Priorität. Ich lese gerade ein Buch vom Bruder Lawrence. Das ist irgendein Franzose im 16. Jahrhundert. Das ist ein sehr tiefes Buch. Er hat zu seinem Hauptziel gemacht, Gott zu lieben. Und in dieser ständigen Bewusstsein der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und er schreibt, das Ziel für uns ist in diesem Leben die perfektesten Anbeter Gottes zu werden, die wir sein können. Und ich will ständig auf ihn ausgerichtet sein. Immer im Gespräch mit ihm. Ihm preisen, ihm danken. Und er schreibt, alles aus Liebe zu ihm zu tun. Die Liebe Gottes zum Ziel all meiner Taten zu machen. Das ist ein guter Ratschlag. Liebe Jesus, sei du begeistert für ihn. Hab du Feuer für ihn im Herzen. Und das wird ansteckend sein. Das wird die jungen Christen mehr verändern als jede Predigt von dir. Oder jede Regel, die du ihnen auflegst, jede Methode. Wir brauchen diese Atmosphäre der Liebe und der Annahme. Das ist die Atmosphäre, wo wir wachsen können. Und wirklich, ich bin dankbar, dass es bei uns so ist. Einfach Gott lieben, ihn im Zentrum behalten. Paulus sagt, diesen falschen Lehrern im Vers 5, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Ja, und ich bin Paulus dankbar dafür. Sonst würden wir halt alle mit den kleinen Kappeln am Kopf rumsitzen und die jüdischen Traditionen halten. Vers 6. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Gott schaut nicht auf die Person oder auf den Titel vor dem Namen. Weißt du, dass Gott dich genauso liebt, wie er den Billy Graham liebt? Oder genauso sehr liebt, wie er den Ulrich Barzani liebt? Oder den Peter Hane oder den Chuck Smith? Oder wer immer die Menschen sind, die wir als Vorbilder bewundern? Weißt du, dass er dich so sehr liebt, wie er die Mutter Teresa geliebt hat? Und weißt du, dass er dich genauso hört, wie er den Billy Graham hört, wenn du zu ihm betest? Dass er genauso besorgt um dich ist, wie er um die Mutter Teresa besorgt war. Gott ist kein Ansehen der Person. Schreibt weiter, die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Haben meinem Evangelium nichts hinzuzufügen. Sondern im Gegenteil, Vers 7, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der, der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas, das ist der Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Die Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes hatten dem nichts hinzuzufügen, was ich gelernt habe. Mensch wird gerettet, kommt in Beziehung zu Gott durch Jesus und sonst nichts. Gute Nachricht, das Evangelium. Und mehr noch, sie haben Gottes Berufung auf meinem Leben gesehen. Und diese Berufung als Apostel, also als Gesandter zu den Heiden, bestätigt. Gott ist der, der Menschen beruft, nicht andere Menschen. Es ist wichtig, alles, was Menschen tun können, ist einen Ruf anerkennen, den Gott im Leben eines anderen Menschen hat. Und das ist, wie wir das handhaben. Ich bin nicht Pastor, weil ich irgendein Studium absolviert habe oder irgendeine Ausbildung gemacht habe, sondern weil Gott mich berufen hat. Und irgendwann haben andere Menschen gesagt, okay, wir sehen das, dass der Ruf dein Leben ist und haben das bestätigt. Haben mir die Hände aufgelegt. Und wir handhaben das auch in der Gemeinde so. Mir ist sicher aufgefallen, dass wir niemanden nachrennen. Zumindest in der Regel nicht, um irgendwelche Jobs oder welche Dienste aufs Auge zu drücken. Sondern Gott ist derjenige, der beruft. Gott ist der Menschen Dinge aufs Herz legt. Und wir wollen den Druck ausüben auf Leute und sie in was reinpressen, was sie vielleicht gar nicht am Herzen haben. Sondern wir sagen einfach, Jesus, ich liebe dich und ich will dir dienen. Und wenn jemand zu mir kommt und das sagt, sage ich, okay, was hast du am Herzen? Was zeigt Gott dir? Wo will er dich haben? Dann sage ich, okay, mach einen Schritt im Glauben. Fang an zu dienen in dem Bereich, den Gott dir aufs Herz legt. Und wenn wir sehen, dass Gott seine Hand drauf hat, dann bestätigen wir das. Aber Gott ist derjenige, der beruft, nicht Menschen. Wir sehen im Vers 9 auch, dass es verschiedene Berufungen gibt. Die Apostel in Jerusalem sagen, hey, der Petrus ist zu den Juden berufen, denen das Evangelium von Jesus zu predigen. Und der Paulus hat einen anderen Ruf, der ist zu den Heiden gerufen. Obwohl Paulus auch gern zu den Juden gegangen wäre, aber sein erster Ruf war zu den Heiden. Und die Apostel haben gesagt, wir erkennen das an. Wir sehen das. Und es gibt verschiedene Berufungen, die wir haben. Verschiedene Gaben, verschiedene Dinge, die uns wichtig sind. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht anderen unsere Berufungen auferlegen. Und es kann sehr leicht sein, dass wir andere durch die Brille unserer Berufung sehen. Sagen wir, ich habe eine Vision, auf die Straße zu gehen und zu evangelisieren. Ich rede gern mit Menschen über Jesus. Und ich tue das, aber andere haben vielleicht nicht so den Ruf. Und denen ist es, die können nicht so auf Menschen zugehen und überhaupt auf der Straße, die machen das lieber im persönlichen Gespräch. Und es ist dann einfach zu sehen, sagen, Leute, was ist faul mit euch? Warum wollt ihr nicht alle mitgehen? Warum? Ihr seid einfach nicht geistlich, glaube ich. Ihr liebt den Herrn nicht genug. In Wirklichkeit sind es unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Gaben. Und es ist bereichernd, wir sind ein Leib mit vielen Gliedern und mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Berufungen. Und es gibt auch unterschiedliche Konfessionen im Leib Christi, unterschiedliche Stile. Es gibt mehr traditionelle Gemeinden, die gern den Weihrauch haben und die Kleider und die festgesetzten Gebete. Und es ist okay. Es gibt Menschen dort, die Jesus lieben und die Gott so anbeten, das entspricht einfach ihrer Persönlichkeit und das ist okay. Und dann gibt es Gemeinden, die so sind wie wir, eher, weiß nicht, ein bisschen locker, unförmlich. Und das ist okay, das ist bereichernd, das ist wunderbar. Und wir müssen nicht das Gefühl haben, dass alle anderen so werden müssen wie wir, oder dass wir die einzigen Armen sind. Es gibt Vielfalt im Leib Christi. Letzte Vers im Vers 10. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Ich mag das. Wir waren die Armen. Das waren die in Jerusalem. Die Aposteln sagen, okay, dein Evangelium, das ist okay. Wir erkennen dann auch deine Berufung. Tu das, predige das. Aber denk an uns und schick uns Geld. Ich bin dankbar, dass der Paulus das Evangelium verteidigt hat. Dass wir aus dieser Gnade mit Gott in Beziehung stehen dürfen. Nächste Woche werden wir sehen von einer kleinen Begebenheit, wo der Petrus die Gemeinde in Antiochien besucht und wo sie dann einen kleinen Konflikt austragen und Paulus hier auf persönlicher Ebene für das Evangelium einsteht. Lass uns noch beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir so sehr, dass wir uns nichts verdienen müssen vor dir, sondern dass wir einfach kommen dürfen, eine Beziehung haben dürfen und dich lieben dürfen. Nicht wegen irgendwas Guten, was in uns ist, oder irgendwas, was wir verdient haben, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Ich danke dir für diese Freiheit, die da drin ist. Und ich danke dir, Herr, dass du in unserem Leben am Wirken bist, dass du gute Pläne für uns hast. Dass du uns tröstest, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns mehr zu Menschen machst, die gnädig sind wie du, die lieben wie du. Offenbar du deinen Sohn in uns, Vater. Wir danken dir für den Paulus. Ich danke dir, dass du es so einfach gemacht hast für uns. Einfach dir zu vertrauen und dich anzunehmen, Jesus. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Deswegen beten wir dich an und deswegen singen wir zu dir und folgen dir nach, Jesus, weil du so gut bist. Danke, Herr. Amen.